Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS. Echo der Zeit. Das sind die Themen. Ringkampf in Athen. Premier Papandreou feilscht mit der Opposition um eine Übergangsregierung. Doppelspiel in Damaskus. Syriens Diktator verspricht weniger Gewalt, doch seine Truppen töten weiter Demonstranten. Dann...
Pues mi presente lo veo negro y precario y mi futuro incierto.
Meine Gegenwart ist düster, meine Zukunft unsicher, sagt diese junge Spanierin. Sie spricht für eine ganze Generation. Und dann waren es nur noch drei. Was sich ändert, wenn aus Midlö die Mollis und Mühlehorn Glarus, Glarus Nord und Glarus Süd wird. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Roman Fillinger und mit den Nachrichten Silvan Fischer.
In Griechenland mehren sich die Zeichen, dass es bald eine neue Regierung gibt. Der sozialistische Regierungschef Papandreou und sein Gegenspieler von der konservativen Opposition, Antonis Samaras, stehen laut dem griechischen Fernsehen kurz vor einer Einigung auf eine gemeinsame Übergangsregierung. Diese soll über eine breite Mehrheit im Parlament verfügen und Maßnahmen durchsetzen können, welche den Staatsbankrott abwenden. Offen ist laut Medienberichten noch die Frage, wie schnell Regierungschef Papandreou zurücktreten soll. Das syrische Regime und Oppositionelle haben sich auch dieses Wochenende Gefechte geliefert. Dabei kamen mehrere Dutzend Menschen ums Leben, wie Menschenrechtsaktivisten angaben. Die syrischen Regierungstruppen haben sich noch immer nicht aus den Dörfern und Städten zurückgezogen, wie das mit der Arabischen Liga vereinbart worden war. Hingegen hat die Regierung nach eigenen Angaben über 500 Gefangene freigelassen. Im Norden Nigerias sind bei Anschlägen auf Kirchen und Polizeiposten über 100 Menschen getötet worden. Ein Sprecher des nigerianischen Roten Kreuzes erklärte, die Zahl der Toten könnte noch steigen, da noch nicht alle Spitäler eine Übersicht geliefert hätten. Zu den Anschlägen bekannte sich die islamische Sekte Boko Haram. Italiens Regierungschef Berlusconi lehnt einen Rücktritt weiterhin ab. Vor einer Versammlung seiner Partei sagte Berlusconi, er habe immer noch genügend Stimmen im Parlament. Italienische Zeitungen spekulieren unterdessen darüber, wie viele Abgeordnete abgesprungen sind. Gemäß La Repubblica mindestens 20. Hinter den Kulissen gäbe es hektische Verhandlungen. Der heftige Regen im Mittelmeerraum hat zu weiteren Überschwemmungen geführt. Bei Neapel kam ein Mann ums Leben. Hochgehende Bäche blockierten Autos. In der süditalienischen Stadt selbst wurden die Leute aufgerufen, zu Hause zu bleiben. In Norditalien schwillt der Wasserstand des Po bedrohlich an. Ein Zufluss riss in der Nähe von Turin eine Brücke mit. Auch in Südfrankreich kam es zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Und im Tessin regnet es ebenfalls fast ohne Unterbruch. Schadensmeldungen gab es bis jetzt aber keine. Die Schweizer Wirtschaft könnte an den Rand einer Rezession geraten. Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand sagte der NZZ am Sonntag, er rechne im besten Fall mit einer Stagnation. Möglich sei jedoch auch, dass die Schweizer Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte schrumpfe. Anzeichen für diese schlechte Entwicklung sind gemäß der SNB die Exporte, die seit Juli zurückgehen. Ein zweites Hilfspaket für die Schweizer Wirtschaft ist derzeit nicht mehr vorgesehen. Das sagte Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann der Zeitung Le Matin Dimanche. Zunächst müsse die Wirkung des ersten Hilfspakets abgewartet werden. Für dieses hat das Parlament im Herbst 870 Millionen Franken genehmigt. Ursprünglich wollte der Bundesrat im Winter ein zweites Paket von 1 Milliarde Franken vorlegen. Im zentralamerikanischen Nicaragua haben die Wahlen begonnen. Es geht um das Präsidentenamt und die 90 Parlamentssitze. Der linksgerichtete Präsident Daniel Ortega stellt sich zur Wiederwahl, obwohl die Verfassung dies verbietet. Dennoch gilt Ortega laut Umfragen als Favorit. Die Opposition hat 4 Gegenkandidaten aufgestellt. Der Schweizer Tennisspieler Roger Federer hat zum 5. Mal das Turnier von Basel gewonnen. Mehr dazu von Uli Reist aus der Sportredaktion.
Roger Federer gewann gegen den Japaner Kei Nishikori, die Nummer 32 der Welt, 6:1 und 6:3. Federer war klar überlegen, obwohl der Beginn des Spiels nicht ganz nach Wunsch verlief.
Die ersten paar Games waren sicher wichtig. Ich habe extra ihn zuerst servieren lassen. Es ist nicht ganz aufgegangen, bis er 14-0 vorne war. Aber kann man schauen, was er kann im Finale gegen mich. Und es ist dann doch aufgegangen, aber so ist es halt im Tennis. Aber ich habe wirklich sehr gut gespielt heute. Ich glaube, ich bin von Match zu Match besser geworden in diesem Turnier. Und dass es eben zum Schluss zu so einer super Leistung gelangt hat, ist super.
Und nach rund einer Stunde und 10 Minuten verwertete Federer den ersten Matchball. Der Sieg beim New Yorker Marathon geht an den Kenianer Geoffrey Mutai. Bei den Frauen gewinnt Firhivot Dado. In der Schweizer Fußballmeisterschaft wurden heute 3 Spiele ausgetragen. Genf Servette gewinnt gegen die Berner Young Boys 1:0. Neuenburg Xamax schlägt den FC Zürich 3:1. Und GC gewinnt gegen Sion 2:1. Zum Saisonabschluss fuhr der Schweizer Dominik Eggerter sein bestes Rennen in der Motorrad-Moto2-Klasse. Er wurde Dritter, Randy Krummenacher wurde 16. Tom Lüthi 17. Schon vor dem Rennen stand der deutsche Stefan Bradl als Weltmeister fest, da sein letzter Konkurrent, der Spanier Marc Marquez, verletzungsbedingt auf den Start verzichten musste. In der MotoGP-Klasse gewann Casey Stoner, auch er stand bereits als Weltmeister fest.
Das Wetter. In der Nacht ist es im Norden teils klar, teils bewölkt. Morgen hat es im Norden viele Wolken und vor allem in der zweiten Tageshälfte kann es stellenweise auch regnen. Die Temperaturen im Mittelland 12, in den Alpen Tälern bis 16 Grad. Im Tessin regnet es schon heute Abend wieder verbreitet und auch morgen ist es auf der ganzen alten Südseite immer wieder nass bei 14 Grad. Die Niederschläge sind aber weniger intensiv als in den vergangenen Tagen. Am Dienstag regnet es zuerst am Jura noch etwas, dann wird es im Norden allmählich wieder freundlicher, sonniger bei 12 Grad. Im Süden bleibt es grau, nass bei 14 Grad.
Pokern in Athen. Was bei den Verhandlungen über eine neue Regierung bisher herausgekommen ist. Gewalt in Syrien. Wieso unser Gesprächspartner noch mehr davon erwartet und zwar noch länger. Boko Haram. Synonym für islamistische Gewalt in Nigeria. Politik. Synonym für bringt nichts bei Spaniens Jugendlichen. Weiter. Sind 3 besser als 25? Augenschein in den neuen Klammer Großgemeinden. Und die Geister, die sie riefen, wie das pakistanische Militär sich mit den Taliban einließ und sie jetzt nicht mehr los wird. Thema in International um 18.30 Uhr gleich im Anschluss an dieses Echo der Zeit. Nach der turbulenten letzten Woche ist man sich in der griechischen Politik über wenig einig, außer darüber, dass es so nicht weitergehen kann. Daran ändert auch nichts, dass Premier Papandreou erst in der Nacht auf gestern eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden hat. Und weil es so nicht weitergehen kann, wurde in Athen heute fieberhaft über eine neue Übergangsregierung verhandelt. Soeben ist diese Kabinettssitzung zu Ende gegangen. Rodothea Seralidou in Athen, was ist denn herausgekommen bei dieser Sitzung?
Bei dieser Sitzung ist der Rahmen festgesetzt worden, den die Übergangsregierung erfüllen soll. Dieser Rahmen beinhaltet 7 Punkte, unter anderem, dass die neue Regierung das jüngst beschlossene Hilfspaket umsetzt und die 6. Kreditrate in Höhe von 8 Milliarden Euro sichert. Auf dieser Basis sollen jetzt die Verhandlungen mit der Opposition weitergehen. Dann erst will Papandreou zurücktreten.
Und wo ist man sich noch uneinig zwischen Opposition und Regierung?
Der Punkt natürlich, wann genau Papandreou zurücktritt. Die Opposition beharrt darauf, dass der griechische Premierminister so schnell wie möglich zurücktritt. Sogar vor der Ankündigung der Details der Übergangsregierung. Papandreou will nachher zurücktreten. Das ist der Punkt, wo man sich uneinig ist. Ich glaube aber, dass man zuversichtlich sein muss und dass es heute noch zu einer Einigung kommen kann.
Und wer hat da die besseren Karten, sich durchzusetzen?
Das ist im Moment sehr schwer zu sagen. Wer der neue Premier sein soll, ist auch offen. Es gibt einige Namen, die schon gefallen sind. Personen, die als glaubwürdig gelten, eine breite Zustimmung genießen. Zum Beispiel Lukas Papazimas, der ehemalige Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, ist ein Kandidat. Oder Petros Moliviatis, ein langjähriger, enger Vertrauter des ehemaligen Ministerpräsidenten Karamanlis. Eins kann man aber definitiv sagen, Papandreou wird die neue Regierung nicht führen. Er will zurücktreten, wenn es zu einer Einigung mit der Opposition über die Details der Regierungspolitik der Übergangsregierung gekommen ist. Man kann sagen, Papandreou steht vor dem Aus, politisch gesehen.
Man will sich heute noch einigen, sagen Sie, die Kabinettssitzung ist durch. Was passiert denn heute Abend noch?
Es wird erwartet, dass es bis spätestens morgen früh zu einer Einigung zwischen der Regierung und der Opposition kommt, so dass die heutige griechische Regierung zurücktritt. Heute Abend um 9 Uhr griechischer Zeit, um 8 Uhr Schweizer Zeit, wird Papandreou zusammen mit dem Chef der größten Oppositionspartei, der Nea Dimokratia, zum Staatspräsidenten gehen. Dort sollen sie über die Details der neuen Übergangsregierung verhandeln. Papandreou wird den Beschluss der heutigen Kabinettssitzung, diesen Rahmen mit den 7 Punkten, als Rahmen der Verhandlungen auch nehmen.
Und wenn man sich tatsächlich auf so eine Übergangsregierung einigt, was wäre denn für Griechenland damit gewonnen? Auch eine neue Regierung kommt ja nicht um das Dilemma herum, dass die Hilfe der Europäer nur gegen unpopuläre Sparmaßnahmen zu haben ist.
Das stimmt, das stimmt. Es wäre allerdings eine gewisse Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit gewonnen, die die heutige Regierung definitiv verloren hat. Die Übergangsregierung soll das Land stabil bis zu den Neuwahlen führen. Sie soll bis dahin das jüngst beschlossene Sparpaket umsetzen. Sie soll den Verbleib des Landes in der Eurozone sichern. Damit soll auch die nächste Kreditrate frei werden, sodass das Land der Gefahr eines Staatsbankrotts entgeht. Neuwahlen soll es dann im Januar oder Februar nächsten Jahres geben. Man hofft, dass Griechenland bis dann wieder auch an internationaler Glaubwürdigkeit gewonnen hat.
Besten Dank, Rodothea Seralidou, direkt aus Athen. Die Signale aus Damaskus könnten widersprüchlicher kaum sein. Das syrische Regime von Präsident Bashar al-Assad hat letzte Woche einem Friedensplan der Arabischen Liga zugestimmt, gestern mehrere hundert Gefangene freigelassen und ein Ende der Gewalt versprochen. Andererseits haben Regierungskräfte gestern und heute offenbar erneut auf Demonstranten geschossen und Dutzende getötet. Ich habe mit Thomas Avenarius, dem Nahostkorrespondenten der Süddeutschen Zeitung und des Tagesanzeigers, darüber gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie er denn die widersprüchlichen Signale von Bashar al-Assad deute.
Man kann es auf verschiedene Weisen deuten. Die Opposition wirft Assad vor, er wolle einfach nur Zeit gewinnen und habe den Friedensplan nur pro forma unterschrieben. Ich würde es ein bisschen differenzierter sehen. Ich glaube, dass es für das syrische Regime gar nicht so einfach ist, die Gewalt von heute auf morgen einzustellen, da die Opposition ja selbst weiter agiert und es da auf Seiten der Opposition ja auch eine nicht unbeträchtliche Zahl von bewaffneten Deserteuren agieren, die die Armee mehrfach angegriffen und Konvois überfallen haben. Insofern glaube ich, dass es ein Wechselspiel ist. Und das zeigt sich ja auch daran, dass die Arabische Liga Assad 14 Tage Zeit gegeben hat, den Plan umzusetzen. Die Erwartungen waren jetzt besonders hoch, weil es das islamische Opferfest ist, der höchste Feiertag in der islamischen Welt, dass da deutlichere Signale kommen. Aber eigentlich war nicht zu erwarten, dass dieses Wochenende unblutig verläuft.
Das heißt, in Ihren Augen ist dieser Friedensplan der Arabischen Liga noch nicht Makulatur, obwohl der eigentlich verlangen würde, dass sich das Militär zurückzieht, dass politische Gefangene freigelassen werden und dass eben keine Gewalt mehr angewendet wird.
Es sind 500 Gefangene freigelassen worden. Das könnte man ja auch als einen ersten Schritt betrachten. Auf der anderen Seite hat Assad die Militärs nicht aus den Wohngebieten der Städte zurückgezogen. Das war eigentlich die Hauptforderung des Friedensplans. Er hat bis jetzt auch noch keine Signale gegeben, wie er sich den verlangten Dialog mit der Opposition vorstellt. Und er hat auch nicht umgesetzt, was er weiter versprochen hat, nämlich ausländische Beobachter und Journalisten ins Land kommen zu lassen. Also ich finde, in der Beurteilung der Reaktion Assad sollte man vielleicht noch eine Woche zuwarten. Dem ungeachtet muss man sagen, dass der Arabischen Liga selbst der Geduldsfaden bereits zu reißen droht. Die hat Assad ja an diesem Wochenende nochmal sehr, sehr streng ermahnt und hat für den kommenden Samstag ein Krisentreffen in Kairo einberufen. Also auf Seiten der Arabischen Liga selbst scheinen starke Zweifel zu bestehen, dass Assad willens oder in der Lage ist, diesen Friedensplan umzusetzen. Man muss ja immer dazu sagen, wir stellen uns immer vor, dass Assad der alleinige Bestimmer in diesem Regime ist. Ich sehe das etwas anders. Ich glaube, dass in den Streitkräften und in dem Kreis des alten Regimes auch Kräfte agieren, die durchaus manchmal anders handeln, als Assad es möchte. Und der erste Mann, der dafür steht, ist sein Bruder Maha, der ein wesentlich schlimmerer Hardliner noch ist als der Präsident selbst.
Und wie ist denn in diesem Zusammenhang die Aussage des Großmuftis zu deuten, des höchsten islamischen Geistlichen Syriens und Vertrauten Assads? Der hat ja gesagt, er halte einen Rücktritt Assads für möglich.
Naja, das ist natürlich ein enger Vertrauter für ihn. Man könnte sagen, da wird die Leimroute ausgelegt. Auf der anderen Seite könnte es ein klares Signal sein, dass Assad wirklich in irgendeiner Form daran denkt, sein Regime abzuwickeln. Ich persönlich nehme ihm das nicht ab. Man muss ganz klar sagen, wenn Assad Reformen beginnt und die Forderungen der Opposition annimmt und umzusetzen versucht, dann ist für ihn selbst kein Platz mehr da. Insofern versucht der Großmufti seine eigene Karte zu spielen oder versucht eine Leimroute auszulegen. Was von Assad verlangt wird von der Opposition, sind nicht mehr Reformen, sondern ist ein Rücktritt.
Ist sich denn diese Opposition in weiteren Dingen einig, außer darin, dass Assad zurücktreten muss?
Das ist das Hauptproblem der syrischen Opposition. Die ist von außen betrachtet zumindest mehr als uneinig. Wir haben einmal den syrischen Nationalrat, der im Ausland sitzt, in Paris, und der vorgibt, für die syrische Opposition zu sprechen. Und man hat die Revolutionskomitees in den einzelnen umkämpften Städten. Wie eng die sich miteinander koordinieren und wie eng die sich auch mit den desertierten Teilen der Armee koordinieren, ist von außen überhaupt nicht zu sehen. Aber ich glaube, dass da ein beträchtliches Eigenleben stattfindet und dass die Leute in den umkämpften Städten wie Homs oder Hama oder in der Provinz Idlib weitestgehend alleine agieren.
Nun dauert der Widerstand gegen Assad nun schon 8 Monate lang, die Fronten sind völlig verhärtet. Sehen Sie überhaupt noch irgendwelchen Spielraum für Verhandlungen?
Also ich glaube, der Westen kann da sehr, sehr wenig tun, außer er würde sich zu einer militärischen Intervention entschließen. Das wäre das Falscheste, was man in einem Land wie Syrien tun könnte. Die Bemühungen der Arabischen Liga haben sicher größere Chancen, aber am Ende sehe ich wenig Chancen, dass es zu einer friedlichen Lösung kommt zwischen Assad und seiner Opposition. Ich glaube, das Ganze wird noch weitaus blutiger werden, als es schon ist, und wird am Ende mit dem Sturz des Regimes enden. Das kann aber noch eine ganze Weile dauern. Das wird ein Hin und Her sein weiter.
Einschätzungen von Thomas Avenarius. Er ist Nahostkorrespondent der Süddeutschen Zeitung und des Tagesanzeigers. Im Nordosten von Nigeria sind bei einer ganzen Serie von Anschlägen über 100 Menschen getötet worden. Hunderte weitere wurden verletzt. Ziel der Attacken vom Freitagabend waren Kirchen, Banken und Polizeistationen. Zum Blutbad bekannt hat sich die islamistische Sekte Boko Haram. Ihr Name, auf Deutsch etwa westliche Erziehung ist eine Sünde, ist auch ihr Programm. Samuel Buri.
Am heftigsten waren die Anschläge im Nordosten Nigerias, in der Provinzhauptstadt Damaturu. Zuerst explodierte vor einem Armeegebäude eine Autobombe. In der Folge kam es zu Schusswechseln zwischen Sicherheitskräften und Kämpfern der islamistischen Gruppierung Boko Haram. Während 1,5 Stunden herrschte in der Stadt laut Bewohnern Anarchie. Die Kämpfer griffen mehrere Polizeigebäude und mindestens 6 Kirchen an. Zu ähnlichen Attacken in kleinerem Ausmaß kam es auch in 2 weiteren Städten der Region. Die Polizei spricht von über 60 Toten, Augenzeugen wollen alleine in Damaturu 100 Leichen gezählt haben. Die islamistische Sekte Boko Haram hat sich zu den Anschlägen bekannt. Sie existiert seit 8 Jahren und wurde vor 2 Jahren gewalttätig, nachdem einige ihrer Mitglieder ins Gefängnis mussten. Seit längerem ist sie für Nigeria ein ernsthaftes Sicherheitsproblem. Kommt dazu, dass Boko Haram ihre Aktivitäten auch auf andere Teile des Landes ausweitet. So hat sie im Juni in der Hauptstadt Abuja das Polizeihauptgebäude angegriffen. Im August tötete eine Bombe beim UNO-Hauptquartier 23 Menschen. Die Ereignisse vom Freitag könnten eine Reaktion sein auf Hausdurchsuchungen der Polizei in der Region. Es sind die blutigsten einer langen Folge von Anschlägen. Die Islamisten richten sich gegen alles Westliche. Es wird auch über Kontakte zur Al-Qaida spekuliert. Das Ziel von Boko Haram ist, im Norden Nigerias einen Gottesstaat mit dem islamischen Recht der Scharia zu errichten. Das geht zwar den meisten nigerianischen Muslimen zu weit, doch wer sich offen dagegen ausspricht, muss um sein Leben fürchten. Die Politik und Sicherheitskräfte scheinen bisher gegen Boko Haram kein Mittel zu finden. Nigerias Präsident Goodluck Jonathan sagte nach den Anschlägen, man wolle gegen die Gruppe hart vorgehen. Ein Versprechen, das er nicht zum ersten Mal macht. Ein Sprecher der Islamisten kündigte unterdessen weitere Anschläge an. Die Einwohner der betroffenen Städte im Nordosten Nigerias haben Angst. Einige sind bereits geflüchtet.
Samuel Buri. Morgen in 2 Wochen wählt Spanien ein neues Parlament. Sein unglückliches Krisenmanagement zwang den sozialistischen Regierungschef José Luis Rodríguez Zapatero zum vorzeitigen Rücktritt. Gewinnen dürfte die Wahlen die konservative Volkspartei von Mariano Rajoy. Doch für die vielen jungen Spanierinnen und Spanier, die besonders stark unter der hohen Arbeitslosigkeit leiden, bietet keine der beiden großen Parteien eine glaubhafte Alternative. Alexander Gschwind über die Empörung einer verlorenen Generation.
Estamos aquí manifestándonos contra todos los abusos que desde la clase política y desde los poderes económicos está.
Buchstäblich aus heiterem Himmel entstand im Frühjahr die Bewegung der Indignados, der Empörten, und protestierte in 50 spanischen Städten wochenlang gegen die Abgehobenheit der Politikerklasse. Mit ihrem Boykottaufruf gegen die bevorstehenden Gemeinde- und Regionalwahlen kamen sie zwar zu spät, gegen die besonders korruptions- und skandalträchtigen Kandidaten der rechten Volkspartei doch als Sieger aus jenem Urnengang hervor. Aber dies stachelte die Wut der verlorenen Generation der Perspektive. Aktivlosen unter 30 erst recht an.
Muy negro el futuro, con muchas dificultades. Debido a estos recortes, estamos pagando la crisis nosotros.
Presente es igual a futuro y no hay ahora mismo.
In diesem Land gibt's weder Gegenwart noch Zukunft. Wir sind es, auf deren Buckel gespart wird und die für die Krise bezahlen, lautete der Tenor unter den jungen Leuten. Inzwischen haben sich viele in einer demokratischen Basis- und Bürgerbewegung organisiert, mit Selbsthilfeorganisationen, Netzwerken und Themenzirkeln, die in manchem an die 68er-Bewegung ihrer Großeltern erinnern. Wut, Verzweiflung und Ohnmacht machen nüchterner Suche nach Alternativen Platz. Statt auf Wunder oder gar Einsicht der Politikerkaste zu hoffen, richtet man sich auf Verhältnisse ein, die nichts mehr mit dem blinden Zukunftsglauben der ersten Generationen nach der Franco-Diktatur zu tun haben, die die Öffnung zum vereinten Europa als befreienden Eintritt in die Moderne, Ende aller Miseren und Garantie ewigen Wohlstandes erlebten. Angesagt ist Illusionslosigkeit, wie sie der 27-jährige Maschineningenieur Ilan Seruya zum Ausdruck bringt.
Yo ahora mismo no tengo una situación demasiado complicada, porque tengo un contrato de 4 años, pero bueno, soy milurista.
Mit seinem 4-Jahres-Vertrag fühlt er sich immer noch geradezu privilegiert gegenüber vielen Altersgenossen, die seit Ausbildungsende noch nie einen Job hatten oder sich bestenfalls mit Gelegenheitsarbeiten ohne Sozialversicherung und Kündigungsschutz durchschlagen. Zwar verdiene auch ich bloß 1000 Euro, sagt er, aber die habe ich während der 4 Jahre wenigstens auf sicher. Danach werde ich wohl auch stempeln oder ins Ausland gehen, weil es hier nur noch schlimmer wird. Carlos Oaga, einer der Wortführer und Initianten der empörten Bewegung, ist jedenfalls überzeugt, dass die Krise die spanische Jugend wieder gelehrt habe, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen und sich von den Politikern nicht mehr alles bieten zu lassen.
Ha habido una nueva generación de gente que está dando un paso adelante en la defensa, en la reclamación de derechos, en la crítica de la precariedad en la que muchos jóvenes estamos inmersos y también se ha conseguido que la clase política.
Viele ältere Spanierinnen und Spanier verfolgten den unverhofften Aufstand der Jugend zunächst mit Verwunderung, wenn nicht Irritation. Inzwischen gehen immer mehr von ihnen zu den Kundgebungen der Empörten, beginnt die Bewegung alle Generationen zu erfassen. Höchste Zeit, findet der Politologe Jaime Pastor und wundert sich höchstens darüber, dass der Protest so lange auf sich warten ließ.
Antes del 15 de mayo mucha gente decía por qué aquí no pasaba nada, ¿no? ¿Por qué la juventud no se movilizaba? Y estamos viendo que muchos jóvenes tienen como referentes pues lo que está pasando en Grecia, las protestas en Grecia.
Das Missbehagen ist doch längst nicht bloß ein spanisches, meint Pastor. Unsere Jugend verfolgt ja auch, was in Griechenland, Island, Frankreich und Portugal abgeht und will sich genauso wenig damit abfinden wie ihre Altersgenossen im übrigen Europa.
Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind. Am 7. Mai 2006 verpassen die Glarnerinnen und Glarner ihrem Kanton eine Radikalkur.
Wer das Trüermodell wette favorisiert hat, soll jetzt die Hand aufheben. Ich danke Ihnen. Wer hingegen die ganze Vorlage wette verwerfen, der soll jetzt die Hand aufheben. Man ist sich einer Meinung da oben, das Erste ist das grössere Meer.
An der Landsgemeinde beschloss die Glarner Bevölkerung aus 25 Gemeinden 3 zu machen. Seit Anfang Jahr gibt es nun nur noch Glarus, Glarus Nord und Glarus Süd. Was hat's bisher gebracht? Der Augenschein vor Ort von Silvio Liechti.
Haushaltgeräte, Glarner Spezialitäten, Massagematratzen und. Bereits zum 37. Mal präsentierte sich das regionale Gewerbe dieser Tage an der Glarner Messe dem Publikum. Metzger Urs Kern aus Ennenda in der neuen Gemeinde Glarus ist überzeugt, dass die Strukturreform eine gute Sache ist.
Das wird Früchte tragen, dass das wird so quasi positive Ausstrahlung haben in die ganze Schweiz raus. Und dass wir da mit dem Projekt eine Vorreiterrolle haben, auch also quasi einen anderen Kanton Mut zu machen, diese Fusionen, diese Gemeinschaftszusammenschlüsse im positiven Sinn anzugehen.
Zwar gibt es die Dörfer Netztal, Lintal, Niederurnen oder wie sie alle heißen immer noch, aber die Verwaltungen wurden zusammengelegt und professionalisiert. Geändert habe sich für ihn aber wenig, berichtet dieser Messebesucher.
Es ist einfach von der Verwaltung her, sind manchmal gewisse Sachen, wo man sagt, oh, das ist jetzt anders oder wo es nicht so ganz im Griff haben mit Abwasser, Wasserrechnung und so Zeug. Aber grundsätzlich als Einwohner von der Gemeinde merkt man nichts.
Etwas habe sich aber schon verändert, sagt ein anderer Mann. Der Zusammenhalt in den grossen Gemeinden sei etwas verloren gegangen. Christian Marti ist der Gemeindepräsident der neuen Gemeinde Glarus. 4 Dörfer inklusive Hauptort gehören dazu. Er zieht nach 10 Monaten eine erste positive Bilanz. Allerdings von Alltag könne er bei der täglichen Arbeit noch nicht sprechen.
Wir sind nach wie vor in der Aufbau- und Pionierphase. Wir sind im ersten Jahr. Ein Rechnungsabschluss fehlt noch. Der Winter steht vor der Tür, der in der neuen Gemeindeorganisation zu meistern ist. Es ist noch lange nicht Alltag.
Glarus budgetiert für das nächste Jahr ein Minus von 1,8 Millionen Franken. Das habe aber nichts mit der Strukturreform zu tun, versichert Marti. Schuld seien schon länger beschlossene Steuersenkungen und neue Aufgaben, die die Gemeinden übernehmen müssten. Die Gemeindefusion habe sogar Einsparungen gebracht. Ohne diese würde es für die Gemeinden wohl noch düsterer aussehen, glaubt Marti.
Die Effizienz- und Synergiegewinne konnten realisiert werden und so konnten wir die über 8 Millionen Franken bis auf 1,8 Millionen Franken auffangen und arbeiten jetzt in der Legislatur daran, ein ausgeglichenes Budget bis Ende Legislatur auf die Beine stellen zu können.
Nur wenn man die Finanzen im Griff habe, könne man den ewigen Kritikern der Fusion beweisen, dass man auf dem richtigen Weg sei. Skeptische Stimmen zu den Gemeindefinanzen seien in letzter Zeit tatsächlich wieder zu hören, sagt Rolf Hösli. Er ist Chefredaktor der Glarner Ausgabe der Südostschweiz und hat den ganzen Fusionsprozess von Anfang an beobachtet. Die grossen Streitereien, die es nach dem Landsgemeindeentscheid im Kanton gab, die seien aber vorbei.
Die Haltung ist die, dass man sagt, wir haben jetzt diese 3 Gemeinden und jetzt machen wir das Beste daraus. Es gibt sogar auch laute ehemalige prominente Kritiker, die machen jetzt aktiv mit, die sind in den Gemeinderäten und versuchen konstruktiv jetzt das Beste daraus zu machen.
Man hat sich also arrangiert. Im Kopf der meisten ist die Fusion angekommen, im Herzen vielleicht noch nicht ganz. Bleibt mein Dorf noch, was es war? Kann ich mich noch damit identifizieren? Solche Fragen nehme man ernst, sagt die Glarner Regierungsrätin Marianne Dürst. Aber
am Anfang fehlen einem Dinge, an die man sich gewohnt hat und mit der Zeit erkennt man, dass auch geänderte Dinge wieder ihre Vorteile zeigen. Es gibt Leute, die sagen, es braucht eine Generation, bis es einfach wieder eine Selbstverständlichkeit ist, in den neuen Strukturen zu leben.
Die Ziele der grossen Gemeindefusion sind klar. 3 starke Gemeinden und ein wettbewerbsfähiger Kanton sollen neue Einwohner und neue Firmen anlocken. Auch das braucht Zeit.
Für uns in Glarus war Silvio Liechti. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Monika Oetli. Für die Nachrichten Jan Grüebler. Am Mikrofon Roman Fillinger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.